ARD.
Wir hatten in der Zeit danach wohl gemerkt, ich war zurückgetreten bereits, aber wenn Sie selbst in dieser Zeit danach die Paparazzi noch im Garten haben, ihre Kinder selbst in der Kirche abfotografiert werden, wenn auf die Kinder auch Häme und Spott ausgeschüttet wird, ist das ein Moment, wo Sie sagen, Sie brauchen Distanz. Und da hat es geholfen, in ein unbeobachtetes, wirklich normales Leben zurückzukehren und einfach zu begreifen, was für eine unwichtige Nummer man eigentlich in diesem ganzen Geflecht da ist und dass man einfach beginnt, sein Leben neu aufzustellen.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Thorsten Otto.
Karl Theodor zu Guttenberg. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
Danke sehr. Ein Vergnügen, hier zu sein.
Ja, wir haben schon fleißig vorgeplänkelt. Jetzt muss ich aber trotzdem erst nochmal fragen. Karl Theodor zu Guttenberg oder KT Guttenberg? Weil das steht ja auf dem Cover Ihres Buchs.
KT Guttenberg ist so viel einfacher.
KT Guttenberg klingt auch cool.
Ja, es soll nicht cool klingen, sondern es hat sich einfach so eingebürgert. In den USA war es viel einfacher, da kann niemand diesen fürchterlichen Vornamen oder diesen langen Vornamen irgendwie so aussprechen, ohne sich die Zunge zu verdrehen.
Wie haben die gesagt?
KT. Da muss man wieder aufpassen, dass es nicht Katie wird oder Kat.
Aber KT, KT, das hat sich jetzt über die letzten, ich würde fast sagen, sogar fast 25 Jahre schon so eingeschlichen gehabt. Und ich bin froh, wenn man es verkürzt.
Wie spreche ich Sie jetzt an? Soll ich einfach nur KT sagen?
KT oder? Ist doch viel einfacher.
Ja gut, mache ich KT. KT, Autorname eben auch für Ihrem Buch, 3 Sekunden, Notizen aus der Gegenwart. 3 Sekunden habe ich in der Vorbereitung gelesen. Das ist eben tatsächlich die Zeitspanne, die wir als genau jetzt empfinden.
Erstaunlich lang, nicht ja. Eigentlich?
Ich habe auch gedacht, das ist kürzer. Aber man kann auch sagen, dann 3 Sekunden, das macht unser Leben aus letztendlich, oder? Das ist die Gegenwart.
Ja, so ist es. Worum es letztlich geht. Und wir haben eine solche Neigung, unser Leben zu verschleudern und zu verschwenden, indem wir uns fixieren auf die Vergangenheit, an der man sowieso nichts mehr ändern kann. Oder wiederum Gedanken laufen lassen in die Zukunft, in Zukunftsängste, irgendwelche Sorgen, die man hat. Und die Zukunft trifft sowieso so nie ein. So, jetzt muss man lebensfähig bleiben. Man muss sich mit der Zukunft ein bisschen beschäftigen. Und es ist auch gut, seine Vergangenheit aufzuarbeiten. Aber dieses Element der Gegenwärtigkeit ist so unfassbar kraftvoll und etwas, was ja erstmal komplett neutral ist. Die Gegenwart ist weder negativ noch positiv. Sie ist einfach erstmal nur. Und wenn man das mal begriffen hat, wird das Leben eigentlich sehr viel vergnügter.
Wenn man es dann schafft, das auch umzusetzen. Und Sie schreiben so schön von der Kostbarkeit des Moments. Fast schon ein bisschen poetisch.
Ja, ich weiß nicht, ob es poetisch ist, sondern ob es einfach wirklich eine Beschreibung dessen ist, was ich feststellen darf. Weil wir laufen manchmal mit einer Blindheit durchs Leben und versuchen uns immer auf das zu kaprizieren, was besonders ist. Wann passiert mir wieder was Außergewöhnliches? Dabei ist eigentlich jeder Moment außergewöhnlich. Und wenn man so ein bisschen die Augen und Ohren offen hält, begegnet einem in jedem Moment irgendetwas, was sich von der Norm abhebt. Und deswegen ist das kostbar für mich und etwas, was an sich am Ende des Tages meinen Tag bereichert. Weil wenn ich ansonsten nur sage, schon wieder Routine, wieder nur die Straße runtergelaufen, immer derselbe Weg zum Arbeitsplatz, dann wird man wahrscheinlich irgendwann ein furchtbar grantiger Mensch. Und dann beginnt man aber irgendwann mal festzustellen, dass ja, der routinierte Weg zum Arbeitsplatz hat jeden Tag was Neues zu bieten.
Wenn man es denn sehen will.
Wenn man es sehen will. Ja.
Ganz spontan, Kathi, welchen Moment erinnern Sie als kostbar? Von heute.
Von heute?
Ja.
Ich bin jetzt mit dem Radl hierher gefahren, durch den Münchner Regen. Da könnte man sagen, was für ein Scheiß. Nicht? Also man könnte es auch angenehmer haben. Aber an jeder Ampel geschieht etwas. An jeder Ampel ist irgendein Fahrradfahrer neben einem.
Ampel wird es lebensgefährlich.
Wird es lebensgefährlich und lebensbereichernd auf eine Weise. Auch da ist es überall was los. Es geschieht überall etwas. Wie gehen die Menschen mit dem Regen um? Man hört jemanden lachen. Man schaut hin, warum lacht er? Und wenn man da mit Scheuklappen sonst einfach nur vorbeiläuft oder vorbeifährt oder vorbeiradelt, sollte man sich beim Radeln auch nicht zu sehr ablenken lassen, klar.
Aber kann in München schnell mal gefährlich werden.
Das kann in München saugefährlich werden. Auf der anderen Seite ist es eben etwas, was Eindrücke schafft, wo man dann ein bisschen später selbst auch wieder reflektieren kann.
Andererseits ist es ja auch so, wenn man im Moment ist, dann vergisst man die Zeit. Dann ist man in diesem berühmten Flow drin, den ja nicht nur Sportler erleben können.
Ja, das ist richtig. Man vergisst die Zeit, aber man sollte sie jetzt noch nicht komplett auskoppeln. Also das, was ich vorhin gesagt habe, man muss ja trotzdem irgendwie ein Leben managen. Und dafür muss man sich auch mit der Zukunft befassen. Und man muss gleichzeitig in der Lage sein, auch Dinge, die man im Leben mal falsch gemacht hat oder die gelungen sind, so zu adaptieren, dass Dinge auch in der Gegenwart gelingen. Also das ist schon ein Zusammenspiel aller Faktoren. Aber das Kraftfeld ist im Jetzt. Und das ist der Moment, wo man agiert, wo man was tut, wo man etwas verändern kann. Mit Träumen kann man nichts verändern.
So ist es. Aber trotzdem, wenn wir jetzt mal auf die Politik schauen, Politikerinnen, Politiker, wenn die jetzt nur im Moment wären, es mag vielleicht den einen oder die anderen geben, die sogar so leben, dann wird es schwierig, oder? Die müssen sich ja mit der Zukunft befassen.
Ja, idealerweise sollte man sich mit Szenarien der Zukunft befassen und trotzdem so gegenwärtig sein, dass man sich nicht nur treiben lässt davon. Also ich habe einige wirklich führende Politiker erlebt, die so ein Zwischending waren, die zwar gesagt haben, wir müssen uns um etwas kümmern, was dann und dann eintreten könnte. Einigen von denen war es am Ende himmelschreiend wurscht. Denen ging es im Grunde nur um die persönliche Zukunft. Aber es ging ihnen nicht um die Zukunft einer nächsten Generation. Es ging ihnen nicht um die Zukunft der Menschen dieses Landes. Und dann wird es dann sehr schnell bitter.
Trotzdem, sonst könnte man ja sagen, Kinder an die Macht, wenn es nur um den Moment ginge. Kinder, zumindest kleine Kinder, leben ja nur in der Gegenwart. Aber das war ja auch nicht das Modell. Ich möchte ja niemanden haben, der mich regiert, der
nur ad hoc
ein kindliches handelt. Gemüt hat und der nur ad hoc lebt.
Ja. Herbert Grönemeyer hat das ja mal schön besungen, mit Kinder an die Macht. Und gleichzeitig hat er aber auch etwas besungen, was einfach eine Widerspiegelung war, dass manchmal auch das Herz entscheidend sein kann. Und jetzt nicht nur das kalte Kalkül. Also wenn man sich zu sehr an den nächsten zukünftigen Schritten und zu sehr daran ausrichtet, was das für die eigene Person betrifft, dann ist man für die Politik nicht nur geeignet. Und Kinder an die Macht, na klar, also das ist eine Illusion. Darüber brauchen wir nicht reden. Aber ich glaube, es ist so ein guter Mix, den man braucht. Und ich würde mir eben manchmal wünschen, dass einige, die Verantwortung tragen, und das gilt nicht nur für die Politik, sondern generell in der gesamten Gesellschaft, sich auch mehr Zeit nehmen, sich mit den Dingen zu befassen, die wirklich unmittelbar um sie herum geschehen.
Wenn wir schon bei den Narzissten sind, die sich natürlich in der Politik tummeln, auch die bösartigen Narzissten, wir gucken in die fantastischen USA, sie haben da lange gelebt, leben da immer noch zum Teil. Wie erklärt sich das? Wie kann es sein, dass ein Mann wie der Trump da vermutlich vielleicht wahrscheinlich wieder Präsident wird? Das verstehen wir hier nicht.
Ja, man muss zwei Dinge in Blick nehmen. Das eine ist ein wirklich mittlerweile vollkommen dysfunktionales politisches System.
Das ist das eine, ja.
Und die Menschen haben fast eine Sehnsucht danach, viele Menschen, nach einem, der sagt, ich werde dieses System schlichtweg in die Tonne treten und hier ist etwas Neues. Und dann ist ihnen in dem Moment auch der wirklich nicht nur fragwürdige, sondern grauenhafte Charakter dieses Menschen erstmal zweitrangig. Das zweite ist, dass diejenigen, die ihn ursprünglich grauenvoll fanden und gesagt haben, den auf keinen Fall, sagen mittlerweile, also er hat doch in den 4 Jahren in meiner Anschauung mehr geliefert, als ich ursprünglich dachte. Das sind nicht Dinge, die uns gefallen, aber das sind Dinge, die vielen Amerikanern gefallen. Die sagen, der hat sich mit den Chinesen angelegt, der hat die Richterstellen so besetzt, dass auf Dauer republikanisches Gedankengut dann Einzug halten kann. Er hat sich mit den Deutschen angelegt und ihnen entsprechend in den Hintern getreten, dass sie endlich ihre NATO-Beiträge entsprechend bezahlen und. Die sagen, seit Jahren und Jahrzehnten war das der Erste, der zwar wüst und wütend und beleidigend aufgetreten ist und ja, wahrscheinlich ein echter Drecksack ist, aber dieser Drecksack hat geliefert.
Aber apropos Drecksack, jetzt hat er ja, egal in welcher Form, angekündigt, falls er nicht gewinnen sollte, würde es ein Blutbad geben.
Ja.
Und in seiner eigenen Partei wird das dann auch noch verharmlost oder verteidigt.
Ja, das Schlimme ist das Duckmäusertum gegenüber jemandem, der einfach mit wüsten Drohungen auch in die eigene Partei hinein agiert und sagt, wer nicht spurt, ist weg vom Fenster. Also das hat schon sehr viel von autoritärem Gehabe zu tun. Es ist ja auch nicht ganz überraschend, dass er sich immer wieder offensichtlich auch von Diktatoren auf dieser Welt angezogen fühlt. Das macht mir auch viel Sorge.
Haben Sie den mal kennengelernt?
Ich habe ihn 2-mal erlebt, allerdings noch bevor er ins Amt gekommen ist. Und das war mit Sicherheit einer der eitelsten Menschen, die mir je untergekommen sind.
Weil?
Weil er alles auf sich bezieht. Also das, was wir vorhin gesagt haben, Narzissmus ist, glaube ich, bei ihm wirklich in Reinform veranlagt. Jetzt bin ich jetzt kein Psychologe, der das jetzt als Diagnose stellen könnte, aber als Laiendiagnose meine ich, das könnte kaum besser kommen.
Aber hat er irgendetwas im persönlichen Umgang, was sympathisch ist, was einnehmend ist,
ja,
ist was erklären würde, warum er so gut ankommt?
Also, man darf eines nicht vergessen, er ist ein großer Charismatiker, ob einem das nun passt oder nicht.
Und das merkt man auch, wenn man ihm gegenüber
tut. Wenn jemand so wirkt auf der Bühne, wie er es tut, dass Menschen tränenblind darauf gucken und ihn bejubeln, bei allen Schweinereien, die er von sich gibt, ist da ein Grundcharisma vorhanden, sogar ein großes Charisma vorhanden. Nicht eines, was bei mir wirkt, aber was offensichtlich bei vielen anderen wirkt. Und das Zweite, was man schon sagen muss, im kleinen Rahmen kann er sehr gewinnend sein, bis zu dem Moment, wo er feststellt, da mag ihn einer nicht. Und das spürt der wie ein Trüffelschwein den weißen Trüffel. Das ist etwas, was der sofort spürt und dann schlägt die Stimmung sofort um. Und zumindest gegenüber der einen Person. Und dann versucht er sich aber Zustimmung bei den anderen zu holen und die dann wiederum zu gewinnen. Also er kann schon sehr einnehmend sein. Ich fand ihn immer bizarrer.
Ist der wirklich gefährlich?
Ja.
Also wenn der wieder Präsident wird, wird es schwierig für Europa, für Deutschland,
für uns? Es wird sogar schwierig für die ganze Welt. Ich meine, man darf jetzt nicht vergessen, am Ende entscheiden vielleicht 40.000 Wähler von knapp 200 Millionen Wahlberechtigten in den USA, mittelbar oder unmittelbar, über das Schicksal von etwa 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und jetzt nicht über das volle Schicksal, aber der Einfluss wird spürbar sein. Und bei uns wird er sehr spürbar sein, weil sich die Sicherheitsstrukturen komplett verschieben können. Er ist jemand, der die NATO offen in Frage stellt. Er ist bereit, mit Wladimir Putin einen Deal zu machen. Da kann ich sagen, da kann man uns warm anziehen hier. Und dann sollten wir uns früh genug auch mit den Konsequenzen befassen.
Wird das so kommen? Wird der Präsident?
Ich bin jemand, der immer Abstand von Kristallkugeln genommen hat. Aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, die Chancen sind etwa 60%. Jetzt muss man sagen, da vergehen noch einige Monate. Die Gerichtsverhandlungen werden ihm wohl nichts anhaben können. Ich glaube auch kein weiterer Skandal.
Das ist ja auch was wir hier nicht verstehen, dass ein verurteilter Straftäter eventuell Präsident wird.
Ja, die wichtigsten Urteile sind ja noch nicht gesprochen und die verzögert er gerade und das ganz geschickt. Also
fordert
er
auch Immunität?
Er fordert auch Immunität und er wird das wahrscheinlich über den Wahltag hinaus zögern und um sich dann, das muss man sich ja dann auch einfach zugehen zu lassen, um sich dann selbst zu pardonieren. Und das ist schon, schon bemerkenswert der Herangehensweise.
Es hat schon auch wirklich was Komisches in gewisser Weise.
Ja, es hat was Groteskes. Also der Humor hat mich diesbezüglich mittlerweile ein bisschen verlassen. Also ich bin insgesamt im Leben sehr, Gott sei Dank, mit viel Humor ausgestattet. Aber bei dem geht's dann schon an die Grenzen.
Auf jeden Fall vergehen noch eine Menge Momente, bis wir es dann wissen, im Herbst, im Frühwinter. Ihr Buch ist ja auch sowas wie eine Sammlung von Momenten. Kolumnen, in denen Sie ganz besondere Momente festgehalten haben.
Ja, und auch da wieder Alltagsmomente. Und jetzt maße ich mir nicht an, dass mein Alltag dem jedes anderen entspricht. Jeder Alltag ist unterschiedlich. Aber es sind Geschichten, wo ich das Gefühl habe, damit können sich viele auch identifizieren. Und manchmal sind es ganz banale, ganz einfache Begegnungen, die eine Rolle gespielt haben.
Wie im Englischen Garten im Januar?
Wie im Englischen Garten im Januar, wo ich mit einer unglaublich blöden Pudelmütze saß und auch dieses Jahr wieder immer wieder sitze, weil ich einfach gerne draußen sitze.
Und einfach nur beobachten.
Und dann beobachte, gut, ich saß da, um zu schreiben, aber es fällt einem ja auch nicht jede Sekunde irgendwas Plausibles ein. Und dann beobachte ich wieder nur und dann geschehen einem die wundersamsten Dinge.
Eine Geschichte, die ich besonders bewegend fand, da beschreiben Sie das Begräbnis Ihrer Großmutter, die 102 geworden ist, und die Sie mit dem Satz zitieren, egal wie schwer euer Groll sitzen mag, geht immer versöhnt schlafen. Das hat die euch mitgegeben, euch
das,
Jungs?
Das hat die uns mitgegeben, das hat sie uns ihren Enkeln, ihren Urenkeln mitgegeben und das hat sie nicht erfunden, diesen Satz.
Nein, natürlich nicht.
Und sie war jetzt auch keine große Aphoristikerin, aber sie war von einer tiefen Lebensweisheit geprägt und man kann gar nicht genug älteren Menschen zuhören und das ist etwas, was sehr verloren geht in unserer Gesellschaft.
Ich habe mir bei dem Satz gedacht, das ist so wahr, weil dazu neigt man ja. Wir streiten uns ja alle mal mit unserem Lebenspartner, Lebenspartnerin und wenn man dann unversöhnt ins Bett geht, kannst du dir sicher sein, es wird nicht besser am nächsten Tag.
Es wird nicht besser. Und das ist ein Groll, der schiebt sich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat und es baut sich der nächste auf und der nächste und ähnliches. Aber es ist ja nur etwas, das gilt ja nicht nur für den Lebenspartner oder die Lebenspartnerin, sondern es ist ja allgemein etwas, was man anwenden kann. Und das, was ich versuche, auch in diesem Buch und in den Stücken, die ich schreibe, ich versuche eine versöhnliche Tonalität hineinzubringen. Ich finde, das fehlt unserer Gesellschaft heute an allen Ecken und Enden. Überall wird erbittert gestritten. Es wird kein Respekt mehr vor der anderen Meinung
an den Tag gelegt. Es ist immer sofort persönlich.
Es ist sofort
selten
persönlich.
Sachlich.
Immer gleich den
bist
nächsten
du für oder
Tonne
gegen
treten. All das. Und da ein Angebot zu geben und zu sagen, es kann auch anders gehen und es können auch daraus Gedanken, gute Gedanken, Lösungen entstehen, ist etwas, was mich wirklich umtreibt. Und das ist das kleine Angebot, was ich hier mache.
Sehr genau beobachtet auch die Szene in der Apotheke, in der eine Frau Antidepressiva möchte und dann flüstert, damit es nur ja keiner mitkriegt.
Genau, sie wird ganz, ganz leise und fragt nach diesen Antidepressiva. Der Apotheker verfügt jetzt nicht ganz so über die Sensibilität und sagt ihr relativ laut, das, was sie hier fordern, ist Bedarf eines Rezeptes, das ist ein Antidepressiva, woraufhin sich die Frau wirklich beschämt dann wieder aus der Apotheke begibt. Und das war für mich neben zwei, drei anderen Erlebnissen
irgendwo
an dem
in Deutschland
Tag,
passiert
irgendwo in Deutschland, in einer Apotheke, ist ja auch wurscht, wo es ist. Es waren zwei, drei Erlebnisse in der Apotheke, eins wahnsinnig komisch, eins eher traurig, eins bedenkenswert. Und dann schließt sich eine eigene Reflexion an, etwas auch, was auch mit dem eigenen Leben zu tun hat. Und das war für mich etwas, wo ich gesagt habe, wie gehen wir eigentlich in diesem Land mit Depressionen um?
Ein ganz wichtiges, großes Thema und ich habe da auch wieder viel drüber nachgedacht. Ich schreibe ja dann auch den ganz persönlichen Satz, auch mir sind Depressionen nicht fremd in dieser Kolumne. Die Reaktionen waren wahrscheinlich von bis, oder? Aber sicherlich sehr zahlreich.
Es waren viele Reaktionen. Mich hat gefreut, dass die meisten sehr positiv waren, weil sie gesagt haben, wie schön, dass sie offen darüber sprechen oder dass du offen darüber sprichst. Jetzt kann man sagen, das tun mittlerweile einige, das ist auch richtig und gut so und es gab natürlich einige, die gesagt haben, ach, der will sich jetzt da nur auf die Welle schmeißen, das ist irgendwie was Cooles, wenn man jetzt über seine Depression spricht. Nein, es ist gar nicht cool, sondern es ist schon eine große Überwindung, das zu tun.
Wäre die nächste Frage gewesen.
Und
wie lange haben Sie
Land,
darüber nachgedacht?
Ja, ich habe darüber schon eine Weile nachgedacht, weil mir klar war, dass da eine Welle kommen wird. Und obwohl das nur ein Halbsatz ist, in dem ich das anspreche, war das ja in irgendwelchen bunten Blättern sofort wieder Titelzeile dann. Auf der anderen Seite sollte es auch ein Beitrag dazu sein, dass wir unverkrampfter damit umgehen. Wir sprechen über eine unermesslich hohe Anzahl von Menschen mit psychischen Erkrankungen in diesem Land. Wir maßen uns aber nicht an gleichzeitig oder wir trauen uns nicht, viele diese Erkrankung so zu besprechen und so in die Öffentlichkeit zu tragen, wie man Rückenschmerzen oder eine ausgekugelte Schulter entsprechend besprechen würde. Das ist die USA viel, viel weiter.
Da ist das wirklich so, dass die darüber genauso sprechen wie über Ischias und wie über Diabetes oder was auch immer?
Es ist tatsächlich so. Und es ist mir oft passiert, dass sie bei einem Abendessen sind oder bei einem Mittagessen. Und wenn sie da jetzt gerade nicht über irgendwelche Business Cases sprechen, selbst dann kommt es ganz oft vor, dass man plötzlich sehr offen darüber spricht, wer der beste Psychotherapeut ist, der beste Psychologe, das heißt im Englischen Shrink, ein wahnsinnig lustiges Wort.
Shrink.
Ein eher lustiges Wort für etwas, was ja dann doch sehr ernst ist. Und man tauscht sich genauso darüber aus, wie man sich über den besten Chirurgen für die Mandeln seiner Kinder austauschen würde. Also da ist eine viel größere Offenheit gegeben und damit natürlich auch eine bessere Herangehensweise in der Therapie.
Kehrseite der Medaille ist aber auch, dass die Antidepressiva schlucken, wie wir hier Lutschbonbons für gegen Husten, oder?
Ja, insbesondere in gewissen Orten, wo ein etwas höherer Verwöhntheitsgrad herrscht. Also ich habe an einem Ort in der Nähe von New York eine Weile gelebt. Da gab es mal eine Studie, dass da wohl der höchste Ausstoß an Antidepressiva landesweit gegeben war. Ob das ein Zusammenhang ist mit einer, sagen wir mal, auf hohem Niveau gewissen Verwöhntheit und Langeweile, wer weiß, keine Ahnung. Der Ausstoß ist hoch. Auf der anderen Seite sage ich, besser eine Behandlung als keine. Und die Extreme haben wir auf beiden Seiten. Unser Extrem muss sich mehr in die Mitte bewegen und in den USA, gut, schlägt der Hebel natürlich auch manchmal in die falsche Richtung aus.
Haben Sie Hoffnung, dass bei uns auch bald nicht mehr drüber geflüstert wird, sondern dass man offen drüber spricht, wenn man diese Probleme hat?
Es beginnt sich was zu ändern. Also ich stelle schon fest, dass mehr und mehr auch bekannte Persönlichkeiten bereit sind, sich da zu öffnen und da einen Beitrag zu leisten und Menschen, die betroffen sind, das sich auch zum Vorbild nehmen. Und auch in der Familie, oft ist ja die Verklemmung schon in der Familie gegeben, in der Familie darüber hinaus, bei Freunden sehr, sehr viel offener damit
umgehen. Kennen wir doch alles noch aus unseren Elternhäusern. Früher war es doch eher so, dass man sagte, reiß dich doch mal zusammen. Ja.
Auch erklärbar in gewissen Bereichen, weil es oftmals ja eine Generation noch war, wo der sogenannte Kriegszitterer noch abfällig beurteilt wurde. Also diejenigen, die mit einer posttraumatischen Belastungsstörung aus den schlimmsten Erlebnissen des letzten Jahrhunderts kamen und denen man nicht dieses weiche Bett gegeben hat im übertragenen
Sinne. Die auch nie gelernt haben, darüber zu sprechen.
Die nie gelernt haben.
Diese Generation dieser Männer hat das ja oft mit ins Grab genommen.
So ist es. Und dann natürlich die nächste Generation wieder mitgeprägt. Und da muss sich dringend was ändern.
Sind wir dabei.
Sind wir dabei. Sind wir heute auch dabei.
Offen drüber sprechen, ja, ist ganz wichtig. Manchmal hilft es, manchmal hilft Reden tatsächlich. Ein tolles Buch, ich habe das wirklich mit großem Vergnügen gelesen. Kathi Guttenberg, 3 Sekunden Notizen aus der Gegenwart. Kathi, ich freue mich, dass Sie da sind. Wir werden jetzt noch ein bisschen persönlicher. Und zu dem Zweck schreibe ich stets einen Lebenslauf. Habe ich natürlich auch für Sie versucht. Der sieht so aus, dürre 12, 13 Zeilen, den gebe ich Ihnen. Sie lesen den bitte so vor und sagen mir dann, ob Sie ihn unterschreiben können oder ob da Käse drin steht.
Ich heiße Karl Theodor zu Guttenberg. Aha, der lange Name wurde genutzt. Und ich staune gerne. Ein anderer Ton, mehr Respekt und mehr Miteinander in unserer Gesellschaft. Dafür kämpfe ich. Standesdünkel habe ich keine, aber ich finde, dass der Name verpflichtet. Von meiner Familie habe ich eine Menge Tradition, ausreichend finanzielle Sicherheit und viel zu viele Vornamen mitbekommen. Eine Zeit lang war ich der Stern am deutschen Polithimmel. Aber wie Icarus bin ich wohl zu hoch geflogen und abgestürzt. Die Landung war schmerzhaft, aber heilsam, wie sich herausgestellt hat. Heute genieße ich meine Unabhängigkeit und die Zeit mit Familie, Freunden und interessanten Begegnungen. Immer häufiger gelingt es mir, im Moment zu sein und ihn zu genießen. Und wenn ich das nächste Mal Bruce Springsteen treffe, weiß ich auch, was ich ihn fragen werde. Ja, wunderbar. Ich meine, das ist wahrscheinlich der bezauberndste Lebenslauf, den ich in den letzten 20 Jahren über mich gelesen habe.
Da waren da Schlimmere dabei.
Da waren bei Weitem Schlimmere dabei. Ich werde ihn einrahmen und aufs Klo hängen. Nein, es ist...
sehr schön.
Ja, danke dafür. Ich finde ihn sehr gut getroffen, doch.
Ja. Ja. Gibt ja einiges zu besprechen. Wo wollen Sie anfangen?
Was
sticht Ihnen ins Auge?
Da fehlt vielleicht noch so ein kleines Stück in dem Satz, Standesdünkel habe ich keine, aber ich finde, dass der Name verpflichtet. Jetzt ist es natürlich so, dass gerne mit diesem sehr langen Namen und der Herkunft, wenn man aus einer Familie kommt, das seit, sagen wir mal, etwa 1000 Jahren auf demselben Stein friert, dass...
seit 1000 Jahren auf demselben Stein friert?
Ja, in Oberfranken.
Sagt man das so?
Nein, das sage ich jetzt so. Dass man damit Dinge in Verbindung bringt, die... sagen wir jetzt nicht der Norm entsprechen. Das mag sein. Und ich finde, dass der Name verpflichtet. Ja und nein. Also ich finde...
Ein altes Adelsgeschlecht.
Ja,
Sie sicher. Können ja nichts dafür, dass Sie da reingeboren worden sind.
So ist es. Und damit war natürlich auch ein großer Leistungsanspruch auf eine Weise verbunden. Und ich hatte allerdings einen Vater, der viel zu früh gestorben ist. Ein
großer Dirigent gewesen.
Der eben auch schon so ein bisschen aus der Art schlug. Und in Bayern würde man sagen, ein wilder Vogel. Also ja. Immer, ja, das war er wirklich. Also der war, aber eben eine erstaunliche Kombination aus Künstler mit Haut und Haaren und, na gut, jeder hat Haut und Haare, aber wirklich eine echte Künstlernatur mit allen Verrücktheiten, auch im Positiven, die dazugehören. Und gleichzeitig aber einer, dem diese Familientradition auch wichtig war. Und war ein riesiges Spannungsfeld. Ja. Gar nicht einfach für uns Kinder, dieses Spannungsfeld damals zu begreifen, weil wir sind mit ihm aufgewachsen. Meine Eltern haben sich früh getrennt. Und wir sind damals.
Ist ja auch eine spannende Geschichte, dass ihr beiden Jungs
ja.
beim Vater aufgewachsen seid. Ungewöhnlich,
ja,
oder?
Ja, ungewöhnlich und ich würde mal auch sagen, nicht fair gegenüber meiner Mutter. Die beiden haben sich Gott sei Dank verstanden danach. Aber das war so ein bisschen dieses Standesdenken. Die nächste Generation muss irgendwie beim Vater bleiben, um letztlich, ob das jetzt der Bauernhof ist oder ob das jetzt dieses Gemäuer ist, spielt ja dann im Zweifel erstmal nicht, also keine ähnliche Rolle spielen, weil sie gesagt haben, es muss weitergehen. Also die sollen mit dem Vater groß werden.
War denn die Mutter präsent in eurer Kindheit?
Ja, das war sie schon und sie hat sich auch sehr bemüht darum.
Ja. Trotzdem ist es was prägend ist sicherlich.
Ja, na klar ist das prägend.
Für später.
Und
du sowas erlebst, eine Scheidung, eine Trennung.
Ja, das ist etwas, was in jedem Leben, also in jedem Leben, das jungen Leben, das einer solchen Situation ausgesetzt ist, dann später auch einen Menschen beeinflusst. Also nicht nur zu dem Zeitpunkt, sondern auch später oder nahezu jedem Leben. Und sowas kann auch Einflüsse auf das Seelenleben haben. Das steht außer Frage. Aber wir hatten natürlich das Glück, einen sehr, sehr liebevollen, aber wie ich gesagt habe, durchaus interessant verrückten Vater zu haben.
Und ihr seid sicherlich nicht nur zu Hause groß geworden, sondern vor allem in Konzertsälen
dieser Welt. Ja, das ist richtig. Also bei mir wurde sehr früh das Gen zurecht geschubst, ein Weltenbummler zu sein, weil mein Vater einfach nonstop unterwegs war und wir dann einfach meistens mit mussten. Das war jetzt nicht nur ein Duften, sondern das hieß, also die Sommerferien waren dann in irgendwelchen Bergchambers, irgendwelcher Konzerthallen, sei es in Südamerika oder sei es in irgendwelchen europäischen Ländern gewesen oder so, im Fernen Osten. Also wir waren wirklich dauernd unterwegs und da kriegt man Sachen mit, die man, sagen wir mal jetzt so zwischen 5 und 13 jetzt nicht ständig in der Druckbetankung braucht.
Brauchten Sie es trotzdem oder mochten Sie es trotzdem?
Ach, ich mochte es, weil es extrem vielseitig war. Aber es waren auch manchmal extreme Erfahrungen dabei.
Zum Beispiel?
Ja, ich habe zum Beispiel auch einen sehr depressiv veranlagten Vater gehabt. Nochmal, ich habe ihn sehr geliebt, er war ein wunderbar liebevoller Mensch. Aber er hatte Dämonen, die ihn begleitet haben. Und das ist für Kinder nicht ganz leicht zu handhaben. Und das ist etwas, darauf wird man nicht vorbereitet. Und gleichzeitig spielen sich natürlich auf solchen Tourneen auch, sagen wir mal, Dinge ab, die zwischenmenschlich sehr, sehr gut erklärbar sind, aber auf die man als Kind auch erstmal vorbereitet werden
Schön
muss.
Schön formuliert. Naja, war ja ein Star.
Er war in seinem...
Umringt von Frauen, von Groupies wahrscheinlich.
Also er hatte zumindestens... War kein Mangel an Begleitung, nennen wir es mal so. Das ist die mildeste Formulierung, die man dazu noch
hat. Da wurden Sie früh vorbereitet?
Wir wurden früh vorbereitet auf die Unberechenbarkeiten des Lebens.
Aber haben Sie, wenn Sie so früh schon so eine Vorstellung davon gekriegt haben, wie so ein Leben in der Öffentlichkeit ist, auch als Star ist, als Superstar ist, haben Sie sich das dann auch so vorgestellt? Haben Sie gedacht, das ist normal? Erklärt das auch in gewisser Weise ein bisschen Ihren Höhenflug dann als Politiker?
Nein, ich war eher in meinen Jugendjahren und dann auch in meinen frühen Jahren als 20-Jähriger und darüber hinaus eher nicht bereit, mich einem solchen öffentlichen Leben zu stellen, weil ich eben diese Extreme da auch schon erlebt habe. Auch etwas, was mein Vater immer wieder auch ausgezeichnet hat, war, dass er kurz nach seinen größten Erfolgen oft auch mal in sehr tiefe Löcher gefallen ist. Das ist ja etwas, was vielen Kunstschaffenden als solches passiert und passieren kann, dass dann plötzlich so eine Bruchkante da ist. Und das fand ich nicht sehr reizvoll. Und gleichzeitig gab es mal so einen Moment, wo sich bei uns Söhnen die Frage gestellt hat, ob wir unsere leicht veranlagte, sage ich mal, Musikalität ausbauen und etwas professionalisieren sollten.
Da waren Sie so talentiert? Ja?
Nein, ich habe auf dem Klavier vor mich hin dilettiert, aber ich habe sehr gerne gespielt und mein Bruder hat sehr, sehr gut damals das Waldhorn gespielt und French Horn, glaube ich in Englisch, ich glaube Waldhorn auf Deutsch. Und damals habe ich dann meinem Vater gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage, so ein verrücktes Leben wie du möchte ich nicht führen. So, die Ironie ist, dass mein Leben jetzt nicht weniger verrückt wurde danach, nur auf einer sehr anderen Schiene.
Warum sind Sie denn dann in die Politik gegangen? Ich meine, Sie haben Jura studiert, Politikwissenschaften und haben sich dann ja was gesucht, wo absehbar war, dass es in der Öffentlichkeit, ich hätte schon gesagt, enden würde, aber landen würde. Ja.
Na, ich war dann sehr früh mitverantwortlich für die Geschicke des Familienunternehmens und wir hatten damals Glück und ich konnte da einiges mit umstrukturieren helfen und bei uns war immer die Maßgabe die, dass die nächste Generation etwas mehr mitbekommt als die vorhergehende Generation.
Das war also ganz wichtig.
Ja. Dass man das nicht abschöpft und verprasst und verbraucht, sondern dass man eben auch diese Tradition am Laufen hält auf eine Weise. Und das war, sagen wir mal, relativ früh schon gut angelegt und gelungen und ich hatte die notwendige wirtschaftliche Unabhängigkeit und habe dann gesagt, okay, es reicht nicht einfach nur zu nörgeln und zu maulen und zu schimpfen, was sich im politischen Feld abspielt. Und habe dann gesagt, ich versuche es einfach mal. Ich war allerdings mit 29 Jahren noch nicht mal Parteimitglied. Also das war jetzt nicht etwas, wo irgendjemand auf mich gewartet hätte. Sondern das war einfach, auf Englisch sagt man, I give it a shot. Also ich versuche das einfach
mal. Also nicht wirklich wohl überlegt.
Zumindest ist nicht so wohl überlegt, wie es mancher macht, der sagt, als 16-Jähriger, jetzt gehe ich zu den Jungsozialisten oder zur Jungen Union oder zu den Jungen Liberalen und ich möchte in 10 Jahren Bundestagsabgeordneter sein. Also nein, so, entfernt davon.
In 20 Jahren Ministerpräsident.
Beispielsweise.
Auch die soll es gegeben haben.
Die soll es auch heute noch geben.
Sie waren ja dann haben wirklich schnell Karriere gemacht für die große Politik, unfassbar schnell. 10 Jahre später waren Sie erst Wirtschaftsminister und dann Verteidigungsminister.
Ja, viel zu schnell.
War Ihnen das bewusst, wie im Zeitraffer diese Karriere abläuft? Und was macht das mit einem?
Man läuft schon Gefahr, dass man seinen Charakter abschleift in dem Geschäft oder dass der abgeschliffen wird.
Was heißt das?
Dass man die Sensibilitäten für Dinge außerhalb des politischen Geschäftes verliert, weil kaum noch Zeit, Raum und die notwendige Tiefe dafür gegeben ist. Und das ist schon etwas, was sehr bedrückend sein kann. Und das hat sehr früh begonnen, mich zu bedrücken, auch wenn ich nach außen hin einen anderen Eindruck gegeben habe. Man wird ja auch zum Volksschauspieler in der Politik.
Aber waren Sie depressiv als Minister?
Nicht so, dass ich das hätte diagnostizieren oder feststellen können. Im Nachhinein, muss ich sagen, waren die Anzeichen auch damals sicher schon erkennbar.
Man kann ja sowas kompensieren mit einer gewissen Hybris, mit einem gewissen nach außen zumindest getragenen Höhenflug. Neigten Sie dazu? Also waren Sie in gewisser Weise dann auch jemand, der sagt, jetzt komme ich und was mir kann ja sowieso nichts passieren? Ich bin der Größte?
Nein, letzteres ganz und gar nicht. Ich habe immer damit gerechnet, dass ganz schnell Schluss sein kann. Ja. Und das Gefühl entwickelt man dann doch relativ schnell, wenn man sieht, wie schnell andere über selbst- oder fremdgelegte Fallen stolpern. Das ist also mit dem Bewusstsein, da muss man jetzt auch nicht tief intellektuell aufgestellt sein, um das zu begreifen, sondern das erschließt sich relativ schnell.
Es gibt doch nur nette Menschen in der Politik und in den Medien.
Man ist umgeben von den zauberhaftesten Persönlichkeiten, die das Land zu bieten hat. Nein, also das Bewusstsein ist eines, das bekommt man, das hat man und das hat mich auch wirklich sehr in der Hinsicht bewegt, als ich dann gesagt habe, gut, das ist ein absurder Höhenflug und nicht einer, der mir zusteht, sondern der ist fern dessen, was ich eigentlich zu leisten imstande bin. Und ich habe das ja an anderen Orten auch schon mal gesagt, ich habe mich wirklich für überschätzt gehalten.
Ja.
Und rückblickend teile ich diese Meinung immer noch.
Und haben sich dann auch gedacht oder haben zumindest geahnt, irgendwann wird das auffliegen? Und waren dann deswegen überrascht, als es nach diesen Plagiatsvorwürfen dazu kam?
Ich habe jeden Moment damit gerechnet, dass man aus dem Amt gefegt wird, wegen welcher Geschichte auch immer. Und wenn Sie dann in einem Ministerium mit dem Verteidigungsministerium sitzen, ich meine, da sitzen Sie auf dem Pulverfass. Da sind so viele Dinge am Gären in einer solchen Organisation, dass jemand, der Ihnen böse will, kann Sie in der Letztverantwortung da auch eigentlich immer abschießen.
Aber Sie wurden so gehypt damals. Ich kann mich erinnern, dass auch ernstzunehmende Analysten gesagt haben, na, das ist der nächste Kanzler.
Ja, Gott sei Dank bin ich es nie geworden und das wäre auch wirklich jenseits meiner Fähigkeiten gewesen.
Aber hätten Sie gesagt, ich mach's nicht, wenn das auf Sie zugekommen wäre?
Ja, das hätte ich damals schon gesagt, weil es wäre nicht auf mich zugekommen. Ich hatte damals geplant gehabt, schon noch im Amt mit der Familie, auch mit dem Jahr 2013 ist Schluss. Und dann kam es halt ein bisschen schneller und mit dem Moment und auch mit der Geschichte hatte ich damals alles andere als gerechnet. Aber es war wirklich rückblickend das Beste, was mir passieren konnte, weil ich zurück in ein normales Leben gefunden habe.
Können wir ja gleich noch drüber sprechen. Also auf dem Höhepunkt Ihrer Macht, in Anführungsstrichen, dieser Skandal damals um Ihre Doktorarbeit, um die erste Doktorarbeit, die Plagiatsvorwürfe. Sie haben dann um die Rücknahme des Doktortitels gebeten, sind im März von allen politischen Ämtern damals 2011 zurückgetreten. Und im Buch schreiben Sie, in 3 Sekunden schreiben Sie, ich bin selbst mal ein bunter Ballon gewesen, der gar nicht hübsch genug platzen konnte. Der Knall tat mir gut. In einem Ballon ist nur heiße Luft. Meistens zumindest. Oder Gase. Sie sind doch kein Luftballon gewesen, oder?
Nein, kein Mensch ist ein Luftballon. Ja. Aber ich habe die Metapher trotzdem genutzt, weil sie zum einen natürlich das Bild des Höhenflugs mit sich bringt und das Bild des Platzens etwas ist, was sich einfach der Selbstkontrolle entzieht. Und dann irgendwann landet man in Fetzen auf dem Boden wieder. So, das war trotzdem das Richtigste und das Beste, was meinem jungen Leben damals, ich war 39, mir damals passieren konnte, weil es mich wirklich davor bewahrt hat, auch abzudriften, auch charakterlich abzudriften.
Aber wie schmerzhaft war das? Sie haben gesagt, in Fetzen am Boden.
Ja, lustig
haben
ist,
Sie sich so gefühlt?
Lustig ist das nicht. Also die ersten Momente, wo man dann auch einfach in einer Weise durch die Öffentlichkeit gezogen wird, wo, sagen wir mal, jetzt nicht immer nur Fairness herrscht. Das, auf der anderen Seite muss man auch sagen, das muss man nicht erwarten, wenn man sich in diesem Geschäft bewegt.
Wer sich in die Küche begibt, muss mit der Hitze umgehen können. Ja.
Er muss damit umgehen können und das ist, also um Himmels Willen, auch nicht das Heischen um Mitleid. Das ist, wer diesen Job annimmt, muss wissen, dass man sich da auch einer ganz anderen Form von Behandlung aussetzen muss. Natürlich gibt es schon auch Grenzen und man fragt sich dann auch mal an der einen oder anderen Stelle, gibt es vielleicht bei uns eine gewisse Neigung, bei dem einen oder anderen dann auch noch nachzutreten und ein Leben lang sich an der Hebel zu geben.
Gibt es mit Sicherheit bei uns. Wir neigen doch wirklich dazu, unsere Helden oder auch Sporthelden, wenn man sich das anguckt, Beispiel Boris Becker früher so, was da alles passiert ist. Wir mögen es gerne, wenn wir jemanden hochjubeln können, jetzt überspitzt gesagt, und ihn dann aber auch so richtig in die Tonne treten.
Ja, später. Und da hilft einem natürlich auch ein gewisser Humor, aber auch das Verständnis, dass dem so ist. Und dass man einfach auch weiß, das Leben bietet jeden Tag. Jetzt sind wir zurück bei der Ausgangsdiskussion, die wir vorhin über den Gegenwart hatten. Ja. Es bietet einfach jeden Moment neue Möglichkeiten. Und dass man im Leben mal eine gute Anzahl von Narben einsammelt, ist eine Binse. Das ist vollkommen normal. Und dann ist halt die Frage, wie man mit diesen Narben umgeht. Und ich gehe mittlerweile dankbar damit um. Also wirklich auch mit den schlechten Erfahrungen, weil sie haben mich nicht schwächer gemacht.
Auch das sind Momente. Mich
offener gemacht. Das sind Momente.
Die man sammeln kann und sammeln muss vielleicht, um zu wachsen, sich zu entwickeln. Trotzdem, ich würde gerne noch mal so ein bisschen da eintauchen. Das stürmt oder strömt alles auf Sie ein. Sie wissen, meine Karriere ist im Arsch, auf Deutsch gesagt.
Ja, es ist ein Teil eines Lebens.
Da bricht ja wirklich was zusammen.
Ja.
Nicht nur die Fassade nach außen, sondern auch in einem selbst, weil selbst wenn man geahnt hat, dass das vielleicht irgendwann kommen wird oder irgendwann kommen sie mir drauf, ich bin gar nicht so toll, wenn man es dann so richtig vor den Buck geknallt kriegt. Wie lange hat es gedauert, bis Sie wieder auf dem Damm waren? Wie haben Sie die Zeit genutzt? Was haben Sie gemacht in den Wochen, Monaten danach?
Was sehr gut getan hat, war die Möglichkeit, und die hat natürlich nicht jeder, und das ist jetzt auch etwas, was ich jetzt nicht als Blaupause hinstellen werde, jeder trifft da seine eigene Entscheidung, aber war die Möglichkeit, Distanz zu gewinnen und jetzt nicht mehr sich dieser ständigen Beobachtung aussetzen zu müssen. Nach Amerika zu gehen. Ich meine, wir hatten in der Zeit danach wohlgemerkt, ich war zurückgetreten bereits, habe gesagt, ich bin aus der Politik draußen, habe sämtliche Ämter niedergelegt, was ja auch nicht immer für jeden gilt. Und ich fand es aber die richtige Konsequenz.
Weil Sie natürlich auch unabhängig waren und sind.
Ja, sicher.
Finanziell zumindest. Ja.
Klar, aber ich hoffe, ich hätte es auch getan, wenn ich in dem Moment nicht diese Unabhängigkeit gehabt hätte, sondern es war der notwendige Schritt. Es war der richtige und der notwendige Schritt, nicht an der Politik festzuklammern. Aber wenn Sie selbst in dieser Zeit danach die Paparazzi noch im Garten haben, ihre Kinder selbst in der Kirche abfotografiert werden, wenn wirklich auf die Kinder auch Häme und Spott ausgeschüttet wird, ist das ein Moment, wo sie sagen, sie brauchen Distanz und einfach schon, um die Familie zu schützen und auch selbst einfach Kraft wieder zu gewinnen. Und das braucht eine Zeit, aber da hat die Distanz sehr geholfen. Und da hat es geholfen, in ein unbeobachtetes, wirklich normales Leben zurückzukehren und einfach zu begreifen, was für eine unwichtige Nummer man eigentlich in diesem ganzen Geflecht da ist. Und dass man einfach beginnt, sein Leben neu aufzustellen. Und das war dann etwas, was nach einigen Monaten bei mir dann auch Platz gegriffen hat und wo ich mich dann darauf gefreut habe und das schrittweise wieder aufbauen durfte.
Das ist schön zu hören, weil das einfach zeigt, dass man im Leben fast immer eine zweite Chance kriegt.
Ja, und ich finde,
sie nur nutzen muss.
Sie nutzen muss, und man sollte auch diese zweite Chance anderen einräumen, weil es ist ja auch, selbst wenn man einmal in der Situation selbst war, auch zweimal oder dreimal, ist es nicht jedem gegeben, das gegenüber anderen dann auch zu reflektieren. Und das ist schon etwas, das kann man trainieren. Und das ist etwas, was in den USA sehr ausgeprägt ist, wo man sagt, jemand, der mal in einem Bereich so richtig auf die Schnauze geflogen ist, ist im Zweifel erfahrener als manch anderer, der nur stromlinienförmig durchs Leben versucht, sich durchzulavieren. Scheitern gehört eigentlich zu jedem Leben dazu. Manche kaschieren es halt mit hübschen Blumen.
Hat diese prägende Erfahrung Sie nachsichtiger gemacht gegenüber anderen Menschen und ihrem Scheitern?
Na klar.
Auch in ihrer nahen Umgebung?
Ja, selbstverständlich. Und nachsichtig das richtige Wort ist, sondern hoffentlich hilfsbereiter, mitfühlender, ihnen gerne eine zweite Chance bieten, eine dritte, eine vierte, wenn es darauf ankommt. Das ist als menschliche Miteinander ist basiert darauf, dass man auch verzeihen kann, dass man vergeben kann, dass man Menschen mit all ihren Stärken und Schwächen begreift. Und wenn ein Mensch in der Lage ist, über seine Schwächen zu reden, reflektiert er eigentlich eine Stärke. Und wenn andere glauben, die Schwächen anderer beurteilen zu müssen, sind sie dadurch nicht stärker, sondern eigentlich dramatisch schwächer.
Das ist ja sowieso auch so eine Krux, völlig wurscht, in welcher Gesellschaft, in welchem Land, dass man ständig dazu neigt zu bewerten, um sich selbst im Zweifelsfall zu überhöhen. Das fand ich so schön, dass Sie das selber bei sich gesagt haben. Ich staune gerne. Ich bin von einer unstillbaren Neugier auf Menschen.
Ist so.
Hat sich nicht verändert.
Das wird nicht weniger. Das ist auch der Grund, warum ich wirklich leidenschaftlich gerne unterwegs bin und reise. Manche sagen, der ist ja völlig heimatlos. Nein, bin ich nicht, weil ich finde, diese Welt hat so unglaublich viel zu bieten. Und wenn man das dann zurückbringen kann und versuchen kann, an Erfahrungswerten wieder an Dinge anzulegen, wo, für die man leidenschaftlich brennt, dann ist da doch schon viel gewonnen.
Ich weiß, Sie neigen nicht zum Name-Dropping, aber Sie haben natürlich eine Menge spannender Leute getroffen, prominente oder nicht prominente. Ich würde gerne ein kleines Spielchen machen, KT. Ich nenne Ihnen Namen und Sie sagen mir spontan, was Sie damit assoziieren.
Okay.
Dalai Lama.
Ein Mann, den ich am Anfang für komplett überschätzt hielt, weil er so einfach gesprochen hat. Und da habe ich erstmal gemerkt, ich habe ein paar Jahre gebraucht, bis ich merkte, wie hochmütig ich eigentlich war, weil er es geschafft hatte, Dinge so knapp zu halten, dass darin immer noch eine große Weisheit steckte. Und die Begegnung mit ihm haben mir wirklich im Nachhinein viel bedeutet. Damals war ich zu hochmütig. Als ich die ersten zwei Male begegnet bin, war ich zu hochmütig.
Der Papst.
Das hängt davon ab, von wem wir sprechen. Ich habe mich in den letzten Jahren viel mit der Kirche beschäftigt. Ich habe im letzten Jahr auch eine neue Dokumentation über die Kirchen gedreht. Und ich halte den derzeitigen Papst Franziskus für reformwilliger, als ihm manche zuschreiben. Das ist in diesem Moloch nicht so ganz einfach. Aber gleichzeitig für einen, der sich vielleicht aus guten Gründen nicht mehr für seine deutschen Schäfchen interessiert.
Wir steigern uns, Arnold Schwarzenegger.
Einfach ein sehr, sehr guter Freund, der im Leben auch einiges erleben durfte. Und das sind eben die Menschen, mit denen man sich auch gerne austauscht.
Was kann man von dem wirklich lernen? Das ist ja einer, der, über den hat jeder eine Meinung. Die wenigsten kennen ihn wirklich. Sie kennen ihn gut, ihr seid befreundet. Was macht ihn tatsächlich aus?
Er ist ein ganz sensibler Mensch. Und er ist gleichzeitig ein treuer Freund. Und er ist einer, der niemanden fallen lässt, bloß weil er mal entsprechend gegen die Wand gebrummt ist. Ist ihm natürlich auch selbst passiert, auch nicht nur einmal im Leben. Und ich halte ihn einfach für einen von vielen unterschätzten, sehr, sehr lebensklugen Menschen.
Emmanuel Macron, den haben Sie ja auch kennengelernt.
Macron ist wahrscheinlich einer der ganz wenigen europäischen Politiker, deren Wirkkraft und Wille zu gestalten über das Provinzielle hinausreicht. Und leider haben wir von Letzteren zu viele. Gleichzeitig hat er natürlich zu kämpfen mit den Fliehkräften im eigenen Land. Und das ist schon eine wilde Hatz, der man sich da aussetzen muss. Ich halte ihn aber trotzdem für einen, zumindest im gewissen Rahmen, für einen Lichtblick in Europa, weil er auch versucht, einfach Lösungskonzepte für ein geschütteltes und gebeuteltes Europa an den Tag zu legen.
Ich frage mich immer wieder, und Sie sind ja da viel näher dran, wie schafft es tatsächlich so ein Staatenlenker, ein Staatspräsident, in dem Fall Frankreich, sein Leben so zu leben, dass er nicht durchdreht? Wie geht das?
Ich glaube, durch Menschen, die einen begleiten und die gleichzeitig nicht die Verschüchterung haben, einem auch in höchsten Ämtern einfach die Meinung zu geigen. Und dann muss man selbst in der Lage sein, das annehmen zu wollen und anzunehmen.
Also braucht man ja auch im richtigen Leben, egal ob man jetzt Staatspräsident ist oder Postbote.
Ja, bloß als Staatspräsident haben Sie einen Tagesablauf, der kaum noch zulässt, dass Sie diese Menschen, die es ehrlich mit Ihnen meinen, überhaupt an Sie heranlässt. Das sind ja im Zweifel nicht die Berater, sondern das sind Menschen, die Sie kennen, auch selbst als Charakter kennen. Und die muss man heute wahrscheinlich planen, um sich herum die zu treffen. Und dann muss man es aushalten, dass dem großen Staatsmann mal plötzlich seine ganze allzu menschliche Fehlbarkeit um die Ohren gehauen wird. Und ich habe die Vorstellung, dass er so ein Grüppchen um sich herum hat. Ich mag falsch liegen, aber ich meine, das tut einem unglaublich gut.
Apropos Staatenlenker und große Politiker, es gibt eine wunderbare Geschichte aus Ihrer Jugend, als Sie an der Ostküste im Internat, glaube ich, waren, mit 15, 16 und die Großmutter Ihnen aufgetragen hat, geh doch mal bei einem guten alten Freund von mir vorbei und sag schöne Grüße. Ja. Erzählen Sie bitte, was dann passiert ist.
Ja, das war wahnsinnig komisch. Ich kannte den Namen nicht und bin dann, er hatte ein bisschen Heimweh gehabt und der hat gesagt, der spricht auch noch Deutsch, guck doch mal bei dem vorbei. Und dann bin ich nach New York gefahren mit dem Zug und bin in New York in eines dieser Skyscraper da in die Eingangshalle. Und diese Eingangshallen sind immer so groß wie bei uns, der größte Skyscraper im Zweifel, hier in München beispielsweise. Und wurde aber sofort aufgehalten von den Türstehern, die dort waren.
Also nochmal, Sie waren 16.
Ja. Ich war 16, der hatte sehr geschäftig eine Zeitung unterm Arm, bin da rein, hab gesagt, ich möchte gern den Herrn so und so treffen. Und der hat gesagt, den wollen Sie alle treffen, mein Lieber, hast du einen Termin? Aber ich gesagt, nee, ich habe keinen Termin, ja dann auf Wiedersehen. So, bin ich wieder umgedreht und dann wieder auf Wiedersehen. Die haben mich fast rausgetragen. Und dann habe ich draußen dann gesagt, okay, das ist vielleicht jetzt nicht so doll, auch meiner Großmutter gegenüber, ich probiere es nochmal. Habe auf einen Zettel draufgeschrieben, meinen Namen, Enkel von so und so, bin wieder rein, habe diesem Bouncer diesen Zettel in die Hand gedrückt und der hat mich so angeguckt, wie man einen 16-Jährigen anschaut, der genau diesen Menschen kennenlernen will. Und dann habe ich mich getrollt. Zwei Tage später hat mich der Direktor der Schule zu sich gebeten. Oder drei Tage später, weiß ich nicht mehr genau. Und hat gesagt, hör mal zu, mein Lieber, du magst ja seltsame Freunde haben, aber ihr Deutschen habt so eine Neigung zu blöden Streichen. Aber könntest du bitte deine Freunde jetzt mal aufhalten? Die rufen hier nämlich ständig an, geben sich als der Assistent von Henry Kissinger aus, der dich sprechen will. Und was für ein blöder Scherz, und lass das mal sein. So, faktisch hat er tatsächlich diesen Zettel bekommen, hat er mich angerufen und hat mich, seitdem ich 16 bin, unter seine Fittiche genommen, was ein großer Lebensgewinn war.
Also Sie haben ihn dann wirklich auch gut kennengelernt?
Ja, das ist eine große Freundschaft daraus entstanden, und er ist ja auch ein Mann, der, sagen wir mal, in seinem Leben viel erlebt hat, nicht nur Gutes, und auch wie jeder andere auch nicht nur fehlerfrei war, aber der mir gegenüber da auch mit einer ganz großen Offenheit herangegangen ist, von dem ich deswegen auch viel lernen durfte, auch wie man mit Fehlern umgeht.
Wann haben Sie ihn das letzte Mal getroffen, gesehen?
Letztes Jahr hatte ich das Glück, ihn noch dreimal sehen zu können vor seinem Tod.
Ja. Ja. Hat der bis zum Schluss auch so leicht fränkisch gesprochen? Ne?
Der hat einen fränkischen, tiefen Akzent gehabt. Und es ist das auf Englisch, der hat ein Englisch mit fränkischem Akzent gesprochen und fränkisch mit englischem Akzent, was für ein wunderbarer Mix war.
Der hat sich nie verbiegen lassen, oder?
Naja, also ich glaube, Jahrzehnte der Politik bringen eine gewisse Biegungskurve mit sich. Aber ich habe ihn zwischen meinem 16. Lebensjahr und meinem jetzt ja schon sackalten, mittlerweile 52 oder im 53. Lebensjahr, als er starb, war ich in meinem 52., habe ich ihn eigentlich immer gleich erlebt. Und gleich komplex, aber auch gleich wunderbar als Freund und als väterlicher alter Freund natürlich. Und dann starb er mit 100 und hat zu der Zeit noch an einem zweiten Buch über künstliche Intelligenz gearbeitet. Also das muss man auch erstmal auf die Spur bringen.
Ist das denn überhaupt für Sie noch ein Denkmodell, nochmal in die Politik zu gehen? Egal wann und wie?
Nein. Also ich bin wirklich froh, in einem neuen Leben angekommen zu sein oder in meinem einen Leben angekommen zu sein mit einer neuen Leidenschaft, die ich begleiten darf oder beziehungsweise mitgestalten darf.
Und schreiben, Podcasts machen.
Ja, auch mir macht die Arbeit an den Dokumentarfilmen auch viel Freude, und klar bin ich nebenher noch unternehmerisch tätig, aber ich habe meine Freiheit wieder gewonnen und ich habe auch die Freiheit über mein Narrativ wieder gewonnen. Also man ist nicht nur reaktiv im Leben unterwegs, und mir macht es natürlich schon Spaß, weiterhin die Politik zu betrachten. Obwohl, Spaß ist das falsche Wort. Momentan macht einem wenig Spaß dabei.
Es ist spannend.
Es ist spannend, und ich bin ein interessierter, wählender Bürger, der vielleicht auch immer mal wieder dem einen oder anderen, in welcher Form auch immer, seine Meinung sagt, aber in den Zirkus zurück. Danke sehr.
Und wenn Sie mal gerade wieder zu desillusioniert sind, dann hören Sie Bruce Springsteen, dann hören Sie den Boss.
Dann höre
Großer
ich
Fan,
den
oder?
Boss. Ach, Riesenfan. Und seit meinen Jugendtagen. Und wirklich der Einzige, die Geschichte schreibe ich ja auch in dem Buch, der Einzige, der mich wirklich, als ich ihm begegnen durfte, zu einem stotternden kleinen Wesen herabdegradiert hatte, weil ich einfach so starstruck war.
Echt?
Und ja, sonst, ich meine, mir fehlt sonst nicht am Selbstbewusstsein, auch berühmte Menschen anzusprechen oder mit ihnen irgendeine Form von Diskussion oder Debatte oder auch Gespräch zu führen. Bei dem bin ich wie eine Primel eingegangen.
Und aber warum? Also weil der ist ja relativ klein auch noch, oder?
Ja,
ist
ja
nicht so, dass er sehr imposant ist von seiner Erscheinung.
Groß ist er nicht, aber er ist einfach ein sensationeller Musiker.
Ja, klar.
Und er hat, ich glaube, wenn man so seine Kindheits- und Jugendidole nach Jahrzehnten dann das erste Mal trifft, und ich habe ihn einfach weiterhin auch als Musiker verehrt und viele, viele Konzerte von ihm gesehen. Ganz komisch, was er da ausgelöst hat. Wahrscheinlich muss da mal ein Psychologe draufschauen und eine Diagnose abgeben, warum das so ist.
Das war bei einem Reitturnier, ne?
Das war bei einem Reitturnier in den USA, weil seine Tochter reitet, auch sehr erfolgreich für die amerikanische Mannschaft mittlerweile oder für die amerikanische Nationalmannschaft, das Nationalkader. Und meine Tochter ist auf demselben Turnier geritten, und ich war an einem Zaun gelehnt und habe meiner Tochter zugeschaut, und plötzlich höre ich von rechts jemanden murmeln, ja, die reitet aber ganz gut, oder einfach so anerkennende Worte. Und ich war so angespannt und habe nur zurückgegrummelt und habe aber plötzlich gemerkt, Mensch, scheiße, die Stimme kennst du. Ja? Und dann schaut er so rüber und dann steht da Bruce Springsteen. Und das war halt der Moment, wo ich immer, man malt sich ja über Jahre, gerade als Jugendlicher aus, was sage ich ihm, wenn ich ihn mal treffe. Und
es ist mir einfach nur Blödsinn eingefallen. Und
was haben Sie denn gesagt?
Ja, ich habe mich bei ihm bedankt zunächst mal und hatte gesagt, für was denn eigentlich? Dann habe ich gesagt, für deine Treue. Da hätte ich mich in den Arsch beißen können schon in dem Moment. Und
und es war aber dann, es war ein sehr nettes Gespräch. Ich bin ihm danach dann nochmal begegnet, auch in der Form. Aber dieses erste Gespräch war schon so, dass ich einfach wirklich vollkommen voller Ehrfurcht einfach nichts mehr aus mir rausgebracht habe. Und gleichzeitig habe ich am Abend dann aber doch von Herzen gefreut, ihm begegnet zu sein.
Großartige Geschichte. Was dürfen wir denn spielen, KT, für Sie vom Boss?
Also ich habe, das klingt jetzt ein bisschen blöd, sehr gerne die Songs von dem Album, dem großartigen Album Darkness on the Edge of Town. Das hat er zwischen seinem Durchbruch Born to Run 75 und dann dem sehr gefälligen Doppelalbum 80 The River, hat er eine sehr dunkle Platte abgeliefert, eine sehr düstere Platte, aber immer mit so Hoffnungsschimmern drin. Und da gibt es das Ausgangslied auf der ersten Seite, damals noch Platte, nicht? Das heißt Badlands. Und das finde ich insbesondere in der Live-Version ein sensationelles Stück.
Spielen wir sehr, sehr gerne für Sie.
Freue ich mich drauf.
Hat mir Spaß gemacht. Das war eine spannende Stunde. Kathi Guttenberg, vielen herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.